Guten Mittag zusammen. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende verbracht und eine schöne Woche mit den vielen Feiertagen. Haben aber auch ordentlich was gearbeitet, weil heute war ja wieder die Abgabe des Übungsblattes. Immer noch keine Panik. Gut. Es hat ganz gut geklappt. Also es sind bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen einfach nur PDFs mit der richtigen Bezeichnung an der richtigen Stelle eingegangen und wir konnten ganz toll und entspannt drucken und die Tutoren haben jetzt viel bessere Laune beim Korrigieren als letzte Woche. Das kann ja nur gut sein. Gut, also wir haben letzte Woche noch ein bisschen was gemacht. Am Montag, am Dienstag war ja keine Vorlesung. Ich hoffe, alle, die nicht da waren, haben sich das online angeschaut, dank unserer Videoaufzeichnung. Ich habe jetzt hier so ein kleines Beispiel, mit dem ich gerne heute anfangen möchte, was noch so ein bisschen letzte Woche irgendwie zusammenfasst, bevor wir zum nächsten Thema kommen. So ein bisschen Java-Code. Ich weiß, Sie hatten, weil ja letzte Woche auch ein Feiertag war, eigentlich nur eine Stunde Programmierkurs. Aber das ist jetzt ganz einfach und wir gucken mal, ob trotzdem irgendjemand weiß, was denn hier so passieren würde, wenn ich jetzt den Run-Button klicken würde. Irgendwelche Vorschläge? Ein paar haben sich da schon länger angeschaut. Ja? Es kommt ein B raus. Gegenvorschläge, ja? Okay, das versuchen wir doch mal. Also haben wir zwei Vorschläge und beide sind irgendwie richtig. Aha. Aber beide sind irgendwie auch noch nicht ganz richtig. Was ist denn das jetzt? 98. Also es ist kein B, nicht so richtig, noch nicht ganz und es ist auch noch nicht so richtig ASCII-Code, sondern was ist das? Ja, aber gucken Sie doch mal kurz nach, was die 9.8 war im ASCII. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe die Folien extra schon aufgemacht. So, und jetzt gehen wir mal zu den... Ach, machen wir direkt hier die Zeichen. Okay, also das B steht nicht bei der 9.8, sondern es steht bei der 6.2. Warten mal, ob noch ein paar Ideen aufpoppen hier. Ja?
Ja, das ist Dezimal und die Tabelle hier ist Hexadezimal.
Ah, okay, also wir haben eine Dezimalzahl rausgekriegt. Jetzt mache ich einen kleinen Zwischenschritt. Und zwar nehme ich, das ist ja ein Integer. Integer. Und nehme da die Methode toString, damit ich auch gleich was sehe. Und sage jetzt zur Basis 2 soll er mir das mal aufschlüsseln. Hey, was haben wir denn da jetzt? Was steht jetzt hier? Sind gar keine 8 Nullen oder 8 Bits, sondern warum sind es keine 8 Bit? Bräuchten wir eigentlich für zwei Hexadezimalzahlen? Oder? Genau, da vorne ist eigentlich noch eine 0 versteckt. Das heißt, wenn wir dann mit der 0, also wir können ja mal von hinten anfangen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Was ist das hier bis hierhin für eine Zahl? Ja? Das kommt darauf an, auf die Version. Also die Version, eigentlich ist das ja Unicode. Und zwar der Teil von ASCII, der in Unicode übernommen wurde. Also wir sind ja, das war ja auch nicht so ganz, ganz richtig die Antwort. Das heißt, es ist nicht die erste Version von ASCII, sondern es ist tatsächlich die 8-Bit-Kodierung eigentlich, die dann in Unicode verwendet wird. Aber die führende 0 ist weg. Und was ist denn das da hinten für eine Zahl? Ja?
2.
2, wunderbar. Sie dürfen mit vollem Mund reden. Okay, und was ist das da hinten für eine? 6. Also da haben wir ja unsere 6.2, oder? Genau. Also das war jetzt praktisch als Dezimalzahl gespeichert, die Hexadezimalzahlen, die 2, hier jetzt binär kodiert angezeigt gewesen, die das B kodieren würden. Ja, also haben wir so ein bisschen alles, Zahlen, Speicherung, Zahlensysteme, Kodierung von Buchstaben, jetzt alles in einer Aufgabe, wäre eine super Klausuraufgabe gewesen. Nur darf ich leider Sie nicht nach Java-Code fragen, aber ich kann es ja mal dem Herrn Fuchs vorschlagen. Alle fangen an mitzuschreiben. Gut, also, machen wir das mal weg und steigen wir ins nächste Thema ein. Eigentlich ist es noch der zweite Teil vom ersten Thema, nämlich Informationskodierung und Speicherung. Jetzt gehen wir mehr so in die Speicherung rein. Jetzt gucken wir mal, was gibt es denn so, um Daten zu speichern. Und dazu müssen wir erstmal ein paar Datenstrukturen uns anschauen. Und zwar schauen wir uns die Datenstrukturen an, die spezielle Relevanz haben für die Speicherung. Also Datenstrukturen sind Strukturen, um meine Daten zu organisieren. Und zwar auf ganz bestimmte Weise, so dass ich darin suchen, einfügen und löschen kann. Das sind die wichtigsten Operationen, die ich auf einer Datenstruktur durchführen muss. Das heißt, es hilft mir nur nicht, irgendwas irgendwie strukturiert abzuspeichern, sondern ich muss es ja auch wieder abrufen können, verändern können und so weiter. Das heißt, zu einer Datenstruktur kommen auch noch Methoden zum Zugriff und zur Verwaltung. Ja, das heißt, wir brauchen nicht nur das Regal, sondern wir müssen auch wissen, wie wir den richtigen Ordner finden. Und hier jetzt eben genau die für die Datenspeicherung relevant sind. Wir werden im Kapitel Algorithmik auch noch ein bisschen kompliziertere oder komplexere Datenstrukturen haben, die dann speziell in verschiedenen Verfahren ganz besonders gut Anwendung finden können. Wir werden auch mal auch noch auf die Datenstrukturen eingehen, die wir heute haben. Die häufigste Datenstruktur oder die, die so am meisten verwendet wird, sind Arrays. Also Achtung, in Java zum Beispiel haben wir indiziert ab 0. In der Theorie werden wir, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wenn wir dann mit Algorithmen arbeiten, werden wir ganz oft mit 1 indizieren. Das werden Sie dann sehen, das wird dann spezifiziert sein im Algorithmus, was für eine Eingabe wir haben. Und es liegt einfach daran, dass diese ganzen Beweise und die Argumente und die Laufzeitberechnungen einfacher sind, wenn ich mit 1 indiziere. Das heißt, das müssen Sie so und so können. Ja? Hier ist jetzt das Beispiel mit 0, das heißt, ich habe hier wie so Schubfächer, die sind nummeriert und da drin ist das Datenelement. Also eigentlich ist da mehr die Speicheradresse drin, aber ich kann auf jeden Fall in dieser Schublade da auf mein Element zugreifen. Und indiziert mit dem sogenannten Index ist es eben hier oben, das Schubfach 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, ich kann über den Index direkt auf ein Element, was irgendwo in meinem Array ist, zugreifen. Wenn ich riesengroße Datenmengen habe und ich weiß ganz genau, an Position 925 ist dieses Element gespeichert, dann kann ich direkt darauf zugreifen. Ich kann es löschen, ich kann da auch was einfügen in dieses Fach, was überschreiben, irgendwas damit anstellen, rausholen und so weiter. Das habe ich gerade schon gesagt. Und das habe ich auch gerade schon gesagt. Also Array ist so das Einfachste, weil da kann ich direkt auf die Fächer zugreifen. Bisschen problematisch ist es, wenn ich diese Elemente hier, wenn die irgendeine Verbindung zueinander haben, also sagen wir mal, die sind schon sortiert und ich will, dass die sortiert bleiben. Kann ja eine sinnvolle Anwendung sein. Also ich habe hier irgendwelche Elemente drin, die haben eine Ordnung und die sind nach dieser Ordnung sortiert in meinem Array drin. Und zwar dicht an dicht. Zu was für Problemen könnte das führen? Ich habe ja gesagt, wir brauchen auch Zugriff, okay, das dürfte kein Problem sein, aber wir brauchen auch Verwaltung meiner Datenstruktur. Was könnten so Probleme sein, wenn ich da sortiert dicht an dicht was habe? Ja? Ganz genau. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel Zahlen habe, ja, Integer habe, die sind sortiert und da sind Zahlen zwischen 5 und 525 und ich will jetzt die 125 da einfügen, dann ist da ja gar kein Platz für, weil wenn ich die an die richtige Stelle einfügen würde, ich könnte ja durchaus da durchsuchen und sagen, an die Stelle müsste jetzt eingefügt werden, was müsste ich denn dann machen, wenn ich da in das Fach was schreibe, ja? Genau, ich muss alle, die danach kommen, verschieben. Das heißt, ich muss praktisch hinten anfangen, in ein neues Fach legen, in ein neues Fach legen, in ein neues Fach legen, in ein neues Fach legen. Was könnte dann, also abgesehen davon, dass das ein Wahnsinnsaufwand ist, was könnte noch passieren? Gar nichts mehr übrig. Also ich muss ja, wenn ich mein Array anlege, muss ich eine Größe angeben, in der ich das haben will. Und wenn es voll ist, dann ist es voll. Und dann kann ich es nicht weiter vergrößern, außer ich lege ein komplett neues Array an und kopiere da alles rein. Und da wir ja immer in der Informatik aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Zeit brauchen, ist das natürlich ungeschickt. Weiß irgendjemand, welche Datenstruktur da ein bisschen geschickter ist? Ja? Eine verkettete Liste, genau. Gucken wir uns gleich an. So als Alternative, jetzt gucken wir noch einmal kurz zu den Arrays und Java jetzt im Speziellen, das werden Sie aber auch noch im Programmierkurs sehen. Also so würde ich jetzt ein neues Array anlegen mit 12 Fächern von 0 bis 11. Genau, so könnte ich drüber loopen. Ich weiß, das haben Sie aber auch noch nicht gemacht im Programmierkurs. Und das geht auch, also so mehrdimensionale Arrays, also so Matrizen oder dreidimensionale Matrizen, da muss man aber wirklich aufpassen, weil das sieht gar nicht so wild aus. Sie müssen aber, die Zahl der Daten, die da drin gespeichert sind, sind natürlich multiplikativ aus diesen Zahlen. Und dann kann das ganz schnell riesengroß werden und viel Speicherplatz brauchen. Gut, jetzt kommen wir aber zu der verketteten Liste. Die hat nämlich genau den Vorteil, dass sie sich so ein bisschen dynamisch entwickeln kann. Da habe ich, habe ich verschiedene Schlüssel. Und jedes Listenelement, also das ist hier so ein Listenelement, hat irgendeinen Pointer zu dem eigentlichen Datenobjekt, was das Listenelement speichern soll, und so einen Pointer zum nächsten Datenelement. Und über diese Next-Pointer sind die praktisch miteinander verbunden. Eine ganz, ganz einfach verkettete Liste hier hätte jetzt einen Zeiger an den Anfang, über die ich überhaupt in die Liste einsteigen kann, und einen Zeiger auf 0, wenn ich am Ende bin. Das heißt, wenn da kein Listenelement mehr folgt, dann bin ich hier am Ende. Und so könnte ich jetzt schön nach der Reihe auf meine Listenelemente zugreifen. Wenn die jetzt sortiert werden, dann könnte ich da durchlaufen und gucken, in welche Position muss ich einfügen. Dann würde ich ein neues Listenelement einfügen, die Zeiger umhängen und hätte mit minimalem Aufwand wäre ich fertig. Vorteil, also einfügen ist ganz einfach und ich kann die natürlich auch dynamisch länger machen. Was ist der Nachteil? Es braucht erstmal ziemlich viel Speicherplatz, weil ich diese ganzen Pointer brauche, also die Datenstruktur Array, die ist sehr viel einfacher abzuspeichern und auch der Zugriff auf den Index ist ganz einfach, ja?
Es ist mühsam zu durchlaufen.
Es ist wahnsinnig mühsam zu durchlaufen sogar. Also wenn ich da die Mitte finden will, dann muss ich ja erstmal ganz durchlaufen, gucken, wie viele Elemente drin sind und dann nochmal durchlaufen, ja? Ja, durchaus auch das. Also die Suche da drin, selbst wenn ich den Schlüssel hätte, da müsste ich immer dieses ganze Ding durchsuchen, bis ich es gefunden habe. Gut, auf die Vor- und Nachteile von Listen und Arrays werden wir noch in der Tiefe eingehen, ein bisschen genauer. Und wir werden auch gucken, was ich da noch hier dazu machen kann, damit es ein bisschen effizienter wird und damit ich verschiedene Situationen besser abbilden kann. Und Sie werden in der Praxis dann wahrscheinlich ganz viel mit so einer Kombination aus beiden arbeiten. Dazu wird Ihnen der Fuchs auch wieder mehr erzählen. So, jetzt haben wir was, das nennt sich Wörterbücher. Und das ist diese Geschichte, die ich vorher schon gesagt habe, dass man in irgendeiner Weise Schlüssel hat. Die müssen aber nicht zwangsläufig irgendwelche Zahlen sein, sondern es kann auch was anderes sein, Buchstaben, Wörter, Namen und so weiter. Und die können irgendwie verstreut sein. Also können irgendwie ganz viele von einem Schlüssel, die nah beieinander liegen, irgendwelche Buchstaben können Schlüssel sein, dann können ganz viele Schlüssel mal nicht Schlüssel sein und so weiter. Das heißt, sie sind nicht notwendig ganz gleichmäßig verteilt. Und wenn ich jetzt das in einem Array abspeichern würde, das heißt, jeden Schlüssel an dem Index seines Schlüssels abspeichern würde, dann würde ich ja im Array, weil da riesen Platz zwischen ist, wahnsinnig viel Platz verschwenden. Ja? Das heißt, ich suche irgendeine Datenstruktur, die mir die Vorteile von irgendwie sowas wie einem Array, also schnelles Suchen und schnelles Durchlaufen bietet, aber auch irgendwie eine Dynamik hat und irgendwie kompakt gespeichert werden kann. Genau. Ich habe da zum Suchen in sowas in der Ringvorlesung was zu erzählen. Das war leider wegen der Berufungskommission für die Algorithmikprofessur, war die Ringvorlesung echt spät, irgendwie um 17 Uhr am Donnerstag oder sowas. Und es waren nicht so viele da. Wer war denn da? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe ein Telefonbuch zerrissen. Nicht, weil ich irgendwie wütend war oder so, sondern das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Jetzt dürfen die, die da waren, mal nichts verraten. Ich habe das Buch, also ich habe hier ein halbes Buch und dann habe ich ein Viertelbuch und dann habe ich ein Achtelbuch und eigentlich noch ganz viele einzelne Seiten, die ich wahrscheinlich irgendwo zwischen PZ und hier verloren habe. Also stellen Sie sich einfach vor, das ist ein halbes Buch, ein Viertelbuch, ein Achtelbuch, ein Sechzehntelbuch und irgendwann hatte ich nur noch eine Seite. Was habe ich denn da wohl gemacht? Also ich hätte es Ihnen gerne nochmal vorgemacht, aber die Sekretärin hat gesagt, ich darf pro Semester nur ein Buch zerreißen. Was könnte da passiert sein, ja? Aha. Ich habe was gesucht und irgendwie habe ich wohl erstmal das halbe Buch aufgemacht und dann habe ich irgendwas mit davor oder danach gesagt. Was genau könnte ich da gemacht haben, ja? Ja, so ähnlich. Ich habe in einem anderen Intervall dann mein anderes Intervall gesucht. Also ich habe mein Intervall immer kleiner gemacht. Also ich darf Ihnen gleich verraten, ich habe den Herrn Rüdiger gesucht. Wissen Sie, wer der Herr Rüdiger ist? Wissen Sie nicht? Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, wenn der Herr Rüdiger das sieht. Wer ist der Herr Rüdiger? Das ist der Rektor von der Universität. Das sollten Sie sich besser merken, wenn Sie hier studieren. Gut, also ich habe den Herrn Rüdiger gesucht und der war tatsächlich in dem Telefonbuch drin und bin als erstes auf der Seite, wo der Herr Kunz drin abgespeichert ist, gewesen. Was habe ich denn dann wohl gemacht? Okay, also ich habe dann sogar das Buch zerrissen und habe meine Problemeingabe halbiert. Ja, und dann hatte ich nur noch die andere Hälfte von dem Buch und musste nur noch in einem halben Buch suchen. Was doch deutlich besser ist, als in einem ganzen Buch zu suchen. Weil das ganze Ding, da muss ich nicht mal da wieder aufheben, hat nämlich 390 Seiten und noch mehr Einträge. Und da hätte ich ganz schön lange gesucht, wenn ich einfach beim ersten Eintrag angefangen hätte und das ganze Telefonbuch durchsucht. Was habe ich denn genutzt da? Was ist denn das? Ja? Genau, das ist sortiert. Das heißt, ich habe genutzt, dass es so eine Art Wörterbuch ist. Also es ist alphabetisch sortiert nach den Nachnamen. So, dann habe ich gewusst, es ist also in der zweiten Hälfte und dann habe ich was gemacht? Genau, ich habe nochmal aufgeschlagen. Und dann war ich auf der Seite, wo der Herr Strobel abgespeichert ist. Ja? Und dann habe ich wieder halbiert. Ja? Und dann weiß ich, es kommt nach R und habe wieder eine Hälfte weggeschmissen. Und dann habe ich sogar aufgehört zu reißen, oder? Das war so anstrengend. Weil die Markierungen sind auch noch da, wo ich reißen muss. Gut. Das heißt, ich habe ausgenutzt, dass das Ganze sortiert ist und meine Problemgröße halbiert und dann darin weitergesucht. Wie viele Seiten muss ich mir denn ungefähr anschauen, wenn ich da, also Sie müssen mir das Ergebnis nicht sagen, aber wie ich es berechnen würde, bis ich die Seite gefunden habe, wo mein Eintrag drauf ist? Also wenn ich sequenziell suchen würde, müsste ich die ganzen 390 Seiten durchsuchen. Wie viel muss ich nur durchsuchen? Ja, also log 2 von n. Genau. Also n log 2 würde ja, hätte kein Argument hinten und würde einen Faktor n haben. Also log 2 von n. Das heißt, den Logarithmus zur Basis 2. Die Frage danach, wie oft kann ich das denn teilen durch 2, bis ich nur noch 1 habe? Ja? Also 2 hoch was ist dieses n? Und dann habe ich es gewusst. Also nach so vielen Seiten wäre ich ganz sicher auf der Seite gewesen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller als alle 390 Seiten zu durchsuchen. Wie man das nennt, also das war die sogenannte sequentielle Suche, die schlechte. Also wenn ich einen nach dem anderen durchsuchen muss, weil die irgendwie nicht sortiert sind oder ich es nicht geschnallt habe, dann sequentielle Suche und dann müsste ich eventuell alle Einträge durchsuchen. Wenn ich aber nutze, dass das Ganze sortiert ist, geordnete Wörterbücher, dann kann ich sehr viel schneller sein. Die binäre Suche ist ein Algorithmus, den habe ich Ihnen hier mal hingeschrieben. Das ist so einer der ersten Algorithmen, die man so lernt, wenn es nicht gerade Euklid ist. Ich suche einen Schlüssel S zwischen zwei Grenzen. Ja, das ist gleich so frei definiert, weil dann kann ich einfach nur die Grenzen verschieben und sagen, ich suche jetzt in dem Bereich weiter und muss nicht irgendwie meine Eingabe teilen und neue erzeugen oder sowas. Dann suche ich die Mitte. Die kann natürlich definiert sein, dass man, wenn man eine gerade Zahl hat, die rechte oder die linke Mitte hat. Deshalb sieht es immer, wenn Sie den Algorithmus irgendwo sehen, ein ganz klein bisschen anders aus. Hier wäre es jetzt, dass ich praktisch gucke, wie viele Seiten liegen denn dazwischen, die durch zwei Teile nach unten runde und dann zu L dazufüge. Dann bin ich in der von mir gesuchten Mitte. Gut, dann gucke ich, ob meine Mitte kleiner ist als mein Schlüssel. Wenn meine Mitte kleiner ist als mein Schlüssel, dann liegt mein Schlüssel rechts von der Mitte. Ja, das heißt, ich muss die linke Seite auf die Mitte verschieben. Das heißt, ich muss nur eine Umspeicherung machen und dann kann ich diese gleiche Suche in dem Bereich weitermachen. Falls mein M gleich mein gesuchter Schlüssel ist, dann bin ich sowieso fein raus, dann bin ich fertig. Und ansonsten, also wenn mein Schlüssel entweder kleiner ist als M also echt kleiner ist als M, weil gleich ist er nicht, dann muss ich meine rechte Grenze verschieben. Ja? Also wenn ich anfange zwischen meiner linken Grenze und meiner rechten Grenze zu suchen, dann habe ich hier irgendwo die Mitte. Und wenn mein S jetzt hier liegt, dann muss ich ja einfach nur mein L auf die Mitte setzen und dann kann ich hier drin weitersuchen. Und andersrum müsste ich einfach nur mein R auf die Mitte setzen, könnte darin weitersuchen. Dann müsste ich an dem Code für den Algorithmus überhaupt nichts ändern, sondern einfach nur die Grenzen verschieben und in den anderen Grenzen weitersuchen. Ja? So, Suche weiter zwischen wäre jetzt praktisch der Aufruf genau desselben Verfahrens innerhalb des Verfahrens für die neuen Grenzen. Gut. Das habe ich gerade gefragt. Das war dieses Log zur Basis 2. Nach oben gerundet natürlich, weil es kann auch mal schief gehen, dass ich genau den nächstgrößeren Wert erst habe, weil es nicht ganz aufgeht. Und wenn ich das implementieren würde als Array, dann habe ich das Problem, was wir vorhin schon gesagt haben, da müsste ich immer, wenn ich was einfüge, muss es ja in die Sortierung eingefügt werden, müsste ich alles verschieben. Wenn ich das als Liste implementiere, habe ich aber das Problem, dass ich nicht direkt auf die Mitte zugreifen kann. So als ersten kleinen Ausflug in welche Datenstruktur eignet sich für was. Gut. Jetzt haben wir also bei der binären Suche eigentlich ein ganz effizientes Verfahren gefunden. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen uns eine Datenstruktur an, die diese binäre Suche begünstigt und diesen Nachteil von den Arrays und den Nachteil von den Listen aufhebt. Das heißt, es hat sich ja beides nicht so besonders gut dafür geeignet. Jetzt brauchen wir eine Datenstruktur, in der ich sowas Ähnliches machen kann wie die binäre Suche und besser arbeiten kann. Das nennt sich binärer Suchbaum. Die Definition ist jetzt relativ formal. Also entweder ist ein binärer Suchbaum leer, also besteht aus gar nichts, oder er besteht aus einer Wurzel mit einem linken und einem rechten Kind. Ja, also zum Beispiel sowas. Da könnte jetzt irgendwas drinstehen. Ich nehme mal gerade das Beispiel, was ich später auch in den Vorlesungen habe, zum Beispiel die 10. Und jetzt könnte es sein, dass an dem linken Kindzeiger und an dem rechten Kindzeiger nichts dranhängt. Das ist also ähnlich wie bei dem Ende von der Liste vorhin. Dann hängt dann so ein imaginäres Element, so ein Null-Element hängt dann da dran. Also wenn ich hier jetzt fragen würde, geh zum rechten Kind, dann würde der mir Null zurückgeben. Also nicht den Wert Null, sondern das Null-Element. So, jetzt ist beim Binärbaum so, dass ein Binärbaum die Kinder rechts und links selber wieder Binärbäume sein müssen. Das heißt, es entsteht am Ende so ein Baum, der, wo jeder Knoten entweder keins, eins oder zwei Kinder hat. Ja, je nachdem, wie viele Nils. Also es kann natürlich auch sein, dass hier ein Kind dranhängt und auf der anderen Seite nicht. Dann würden da jetzt wieder zwei Nilzeiger dran sein. So, und da könnte jetzt ein Schlüssel drin sein. Zum Beispiel die 5. So, damit wir nicht so verwirrt sind, mache ich die Nilzeiger jetzt einfach mal alle weg. Das heißt, wir zeigen in unseren, wo wir den Binärbaum malen, malen wir wirklich nur die Kinder, die tatsächlich auch existieren. So, das war der Binärbaum. Das einfach nur definiert, dass jeder Knoten ein rechtes und ein linkes Kind hat, gegebenenfalls leer. Dann brauchen wir den sogenannten binären Suchbaum und jetzt spielt diese Sortierung da rein. Und zwar ist der binäre Suchbaum gefüllt mit vergleichbaren Schlüsseln. Also da muss es irgendeine Ordnung drauf geben. Und der Inhalt der Wurzel ist immer größer oder gleich allen Schlüsseln im linken Teilbaum und echt kleiner als alle Schlüssel im rechten Teilbaum. Das heißt, hier drüben sind lauter Sachen, die sind kleiner gleich. Und hier sind lauter Sachen, die sind größer. Ja, das heißt, hier im linken Teilbaum, da habe ich lauter Werte, die haben kleinere Schlüssel als die 10. Und im rechten Teilbaum habe ich lauter Werte, die sind größer als die 10. Und jetzt ist es so, dass der rechte und der linke Teilbaum selber auch wieder solche binären Suchbäume sein müssen. Das heißt, diese Eigenschaft, die muss sich fortsetzen. Gut, jetzt nehmen wir an, weil das ja Schlüssel sind, das heißt, die müssen genau passen und es soll immer direkt ein Objekt kodieren, dass wir keine doppelten Schlüssel haben. Jetzt malen wir mal so einen kompletten binären Suchbaum. Den werden wir nachher auch verwenden. Das heißt, hier haben wir die 5, hier haben wir die 14. Jetzt haben wir eine 2, die muss natürlich links von der 5 sein, weil sie kleiner als die 5 ist. Und wir haben eine 8, die muss natürlich rechts sein. Die 1 ist kleiner als die 2, muss also links von der 2 sein. Die 3 muss rechts sein. Und dann haben wir hier eine 12. Ich male den mal ab, weil wir nachher an der Tafel noch damit arbeiten. Ne, das ist eine 13. Und die 17. Das ist jetzt so ein binärer Suchbaum. Was wäre, wenn ich jetzt sowas hätte? Warum wäre das kein binärer Suchbaum? Ja?
Weil die 4 rechts von der 5 steht, zum Beispiel.
Also hier ist die Eigenschaft, dass alles, was rechts von der 5 ist, größer sein muss, nicht erfüllt. Und wo noch? Überall da, wo ich rumgewischt habe, natürlich. Also hier habe ich was Größeres eingefügt und hier habe ich was Kleineres auf der rechten Seite angehängt. Sie mögen jetzt sagen, naja, ist ja total billig. Ne? Aber Sie glauben ja gar nicht, wenn wir hinterher Sie Operationen auf diesen linearen binären Suchbäumen machen lassen, wie viele dann beim mit dem Suchbaum arbeiten, das verletzen und gar nicht merken. Ja? Ja, gucken wir es uns mal an. Sehr gute Frage. Also, wo ist die Eigenschaft jetzt verletzt? Verletzt. Offensichtlich ist ja die 7 kleiner als die 14. Aber, ja? Genau. Das heißt, hier ist die Eigenschaft verletzt. Bei der 10 sind nicht alle Knoten im rechten Teilbaum echt größer. Ja? Wenn Sie jetzt nicht jedes Paar von Knoten miteinander vergleichen wollen, wie sehen Sie ganz schnell, ob Ihr Baum zum Beispiel in der Klausur, wenn Sie da eingefügt und gelöscht haben, immer noch ein binärer Suchbaum ist? Turboschnell. Ohne sich alle Knoten miteinander zu vergleichen. Ist der kleiner, also hier zum Beispiel, ich dann nur das verglichen hätte. Ich müsste ja bei der 10 alles links und alles rechts überprüfen und bei der 5 alles links und alles rechts. Wie kann ich das noch viel schneller machen? Ein paar machen schon so. Soll ich es mal machen? Machen wir mal wieder einen korrekten Baum hin, damit es auch wieder stimmt. Also da war die 8. Da war die 12. Die 13. Die 13 ist geblieben. So. Fällt jetzt jemandem was auf, wenn ich hier so rumticke? Genau. Also, wenn ich das jetzt ganz streng machen würde, dass tatsächlich auch der komplette linke Baum von der 5 links von der 5 gezeichnet ist, also wenn ich die jetzt so ein bisschen überlappen und sich kreuzen lasse, ist das natürlich nicht sinnvoll, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber wenn ich die auf diese Weise male und die Zahlen nach unten projiziere, dann kommt da immer eine sortierte Reihung von Schlüsseln raus. Und wenn das bei Ihnen, nachdem Sie darauf irgendwas gemacht haben, nicht so ist, dann haben Sie irgendwo was falsch gemacht, weil es ist natürlich das Ziel eines jeden Verfahrens zum Einfügen und Löschen und so weiter, dass diese Ordnung immer erhalten bleibt. Also haben wir jetzt unseren binären Suchbaum. Jetzt sagen wir mal, Sie haben das irgendwo abgespeichert. Das heißt, für die 5 weiß, dass ihr linkes Kind eine 2 ist und ihr rechtes Kind eine 8, beziehungsweise ein Knoten, der den Schlüssel 2 hält. Und das rechte Kind ist ein Knoten, der den Schlüssel 8 hält und so weiter. Das heißt, sie haben diese Struktur irgendwo abgespeichert. Zum Beispiel über diese Nachbarschaftsbeziehung, die sie irgendwie in irgendeinem Format abgespeichert haben. Ja, und sie wissen, dass die Wurzel von ihrem binären Suchbaum die 10 enthält. Jetzt nehmen wir mal an, ich will wissen, ob der Schlüssel 8 in dem Baum drin ist. Wie würde ich da vorgehen? Also Sie mit Ihrem Superhirn sehen das natürlich sofort, aber der Computer, der müsste da jetzt strukturiert durchgehen. Genau, also ich gucke in die Wurzel rein und gucke, so wie beim Telefonbuch vorher, ob meine 8 kleiner oder größer ist. Die ist kleiner als der Schlüssel, der in der Wurzel liegt. Das heißt, ich steige nach hierhin ab. Dann gucke ich mir das linke Kind an und gucke, was für ein Schlüssel liegt da drin. Ich sehe, da liegt die 5 drin, meine 8 ist größer, jetzt steige ich nach hierhin ab. Jetzt gucke ich, was in dem rechten Kind für ein Schlüssel liegt und sehe, aha, da liegt die 8 drin. Also bin ich fertig. Ja? Was würde denn passieren, wenn ich hier zum Beispiel nach der 15 suchen würde? Ja, aber am Anfang würde ich mal anfangen zu suchen. Er sagt, die würde ich nicht finden. Aber das sehen Sie natürlich, weil Sie da drauf schauen. Wie weiß der Computer das? Ja? Er würde bei der 17 gucken, ob die 15 links von der 17 dranhängt, weil er wäre ja zu 10, hätte mit der, was haben wir gesucht? 15 verglichen und hätte gesagt, nein, die 15 ist größer, ist auch größer als die 14, ist aber kleiner als die 17, guckt hier nach, ist nichts mehr da. Das heißt, meine 15 ist nicht im Baum enthalten. Würde dann ausgeben, ich nicht enthalten oder nil. Je nachdem, wie ich da dran nachfrage. Gut. Was habe ich denn da alles durchgeklickert beim Malen? Gut. Also, wo waren wir denn? Beim Suchen. Genau, also hier jetzt der gleiche Baum, den wir gerade hier vorne hatten. Die 8 würde ich finden, die 15 würde ich zum Beispiel nicht finden. Was ist denn jetzt, wenn ich da irgendwas einfügen würde? Gucken wir mal, dass ich die gleichen Beispiele mache wie im Skript. Und zwar würde ich gerne die 11 einfügen. Was mache ich denn da? Also machen wir die Pfeilchen von unseren anderen beiden Suchen mal wieder weg. Also auf die linke oder die rechte Seite von was? Okay, also meine 11 müsste auf jeden Fall auf die rechte Seite von der 10. Und dann? Davon links. Genau, und jetzt steht hier, ist noch nichts. Das heißt, was mache ich? Da tue ich die hin. So, und jetzt will ich die 20 einfügen. Was passiert da? Mal jemand anders? Das heißt, egal was ich einfüge, wenn ich einen Knoten in meinen Baum einfüge, wird der immer ein neues Blatt. Und das neue Blatt hängt einfach daran, wo ich ankomme und nach dem Knoten suchen würde. Das heißt, eigentlich suche ich nach einer Zahl und sobald ich auf Nil stoße, hänge ich das da an. Einfügen ist noch ganz einfach. Hier sind die beiden Beispiele, die wir gerade gemacht haben, die 11 und die 20. Achtung, Schlüssel wird, wenn der Baum leer ist, dann wird der Schlüssel die neue Wurzel. Es kann ja auch sein, dass noch gar nichts da ist, also dass ich direkt, wenn ich auf den Baum zugreifen will, Nil zurückkriege. Ja. Was ich niemals machen muss, ist irgendwie, damit das möglichst günstig ist, den Knoten irgendwo in der Mitte einfügen, ja, und dann den Rest unten dranhängen oder so. Das wird nie passieren, absolut nicht tun. Ja. Das ist auch so ein ganz häufiger Fehler, dass man sagt, ah, hier ist nicht so voll, hier kann ich die ja abspeichern und dann hänge ich den Rest unten dran und dann ist es doch immer noch ein binärer Suchbaum. Ja, das ist immer noch ein binärer Suchbaum, aber das kann ich eventuell nicht so einfach überprüfen und meine ganzen anderen Methoden funktionieren gegebenenfalls nicht mehr. Das heißt, ich muss eine Methode haben, mit der es immer funktioniert und die muss ich implementieren, die mir garantiert, dass es funktioniert. Wenn es in einem Beispiel, das Sie da gerade in der Klausur vor sich liegen haben, ganz gut passt und schön balanciert ist, dann heißt es immer noch nicht, dass Sie das machen dürfen. Gut, also ich muss die Schlüssel also genau auf diese Weise einfügen und dann werden die immer als Blatt eingefügt. So, deshalb habe ich da ein fettes Merke draus gemacht. Lassen wir mal die Folie. Wenn ich jetzt einen Knoten löschen will, ja, dann kann es ja sein, dass mein Knoten, den ich löschen will, dass es ein Blattknoten ist. Es kann sein, dass der ein Kind hat und es kann sein, dass der zwei Kinder hat. Jetzt machen wir mal die verschiedenen Fälle nacheinander durch. Einen Blattknoten zu löschen ist ganz einfach. Ich suche den Schlüssel und kappe die Verbindung. Ja? Ein Kind ist das Kind von einem, das hier ist ein Kind von der 5. Ein Blatt liegt ganz außen im Baum und hat nichts anderes mehr dran. Ja, also das ist ein Kind von der 5 und das ist ein Kind von der 5 und das ist ein Kind und ein Blatt. Weil es ist ein Kind von der 5. Jeder Knoten hat zwei Kinder. Die können ein Nilzeiger sein, also nicht existieren, oder die können tatsächlich existierender Knoten sein. Ja, das hier hat jetzt, die 5 hat ein rechtes Kind, ja, nämlich die 8. Und die Charakteristik von diesem hier ist, dass es ein Blatt ist. Also es gibt nicht die Unterscheidung Kind und Blatt, sondern es gibt Kind- und Elternknoten. Ja, jeder Knoten hat einen Elternknoten außer der Wurzel. Jeder Knoten hat Kinderknoten, die eventuell aber diese Nullzeiger sind. Und es gibt innere Knoten und Blätter. Also man unterscheidet die Kategorie innerer Knoten und Blatt. Und Eltern und Kind sind unterschiedliche Sachen. Die darf man, also man kann beides sein, von jeder Kategorie eins. Also das wäre jetzt ein Kind und ein innerer Knoten, ein Kind von der 5, das linke Kind und ein innerer Knoten. Und das hier ist das rechte Kind von der 2 und ein Blatt. Okay? Gut, also jetzt will ich ein Blattknoten, also einen Knoten, der keine Kinder hat, wo die Zeiger auf Nil liegen, den will ich löschen. Das ist ja ganz einfach, weil den kann ich einfach löschen. Da zerstöre ich nichts. Gucken wir mal hier. Machen wir unseren Baum wieder ein bisschen kleiner, damit er nicht so verwirrend ist. Die 11 war auch neu. Das heißt, wenn wir diesen Baum hier hätten und wir wollen die 3 löschen, dann löschen wir die einfach. So, was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich die 12 löschen wollen würde? Ja? Also ich darf die nicht einfach nur abschneiden, weil dann ist die 13 auch weg. Dann, weil ich, wenn ich die 12 nämlich nicht mehr lösche und hier Nil mache, dann kann ich zwar von der 12 immer noch zur 13, die sind getrennt aber vom Restbaum und ich komme nicht mehr zur 13. Also was muss ich machen, damit mir die 13 nicht verloren geht? Ja, genau. Und jetzt ist die 13 immer noch weg vom Baum? Genau, jetzt verbinde ich die. Das heißt, die 13... die war das einzige Kind von der 12, die ersetzt jetzt praktisch die 12. Die wird das neue linke Kind von der 14. Das heißt, ich gucke, hat mein Knoten nur ein Kind? Wenn das so ist, dann habe ich dann kein Problem, weil ich muss nicht mehrere Kinder da anhängen, dann kann ich den einfach anhängen. Was wäre, wenn da jetzt noch die 11 dran gehangen hätte? Dann wäre das nicht so einfach gegangen, ja? Okay, das haben Sie jetzt aus dem Beispiel, weil es gerade ganz geschickt ist, gemacht, ne? Genau, jetzt müssen wir dafür ein Verfahren entwickeln, was immer funktioniert. Warte, noch, haben Sie noch was zu dem mit einem Kind oder wollen Sie schon die Lösung fürs Löschen mit mehreren Kindern? Okay, das machen wir erstmal gemeinsam. Dann machen wir nämlich gleich einen schwierigen Knoten, bei dem man nicht so eine einfache Lösung finden kann. So, also die machen wir weg, damit sie uns nicht verwirren. Der ist auch schon weg. Und da ist jetzt die 13. So, und zwar will ich jetzt die 10 löschen. Das heißt, ich lösche jetzt was ganz Fieses, was ganz weit oben im Baum hängt. Wie kann ich die 10 löschen? Ja. Eine Diagonale hochgerückt. Oh, das ist aber ganz schön viel ersetzen. Was ist, wenn der Baum jetzt riesig groß ist? Also die Eigenschaft vom Baum scheine ich nicht zu verletzen, weil wenn ich die 2 hier hinschreibe, die 8 war ja schon größer als die 5, ist also sowieso größer als die 2. Das heißt, das würde ich nicht machen. Das hätte einfach eine zu hohe Komplexität. Da hinten ist ein Vorschlag. Da kommt sehr gute Antwort. Da kommt jetzt wieder die Eigenschaft rein, dass die sortiert sind. Er hat gesagt, das ist die nächste in der Reihe, die kann ich doch einfach hochnehmen. Moment, das war die 13 inzwischen. Sie meinten dann die 13, ne? Aha, oder die 8, sagt er. Das heißt, wenn ich die 10 löschen will und die Reihe nicht kaputt machen will, und da ist die Reihe jetzt echt wichtig, weil die erklärt das ganze Verfahren, wenn ich die 10, ich muss da oben irgendwas reintun, sonst muss ich so viele Zeiger umhängen, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich könnte jetzt die 13 nehmen, so wie er vorgeschlagen hat, oder die 8 nehmen, so wie er vorgeschlagen hat, dann würde ich die Reihe nicht kaputt machen. Das heißt, die 10 muss weg. Jetzt nehme ich mal die 13, das war der erste Vorschlag. Also diesen ganzen Knoten hier, den hänge ich da oben hin. Und jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr machen. Aber was wäre, wenn an der 13 jetzt noch was drangehangen wäre? Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung? Die wird nicht wichtig gewesen sein. In unserer Datenstruktur, die wollen wir nur auf so eine Weise organisieren. Also wir sind jetzt in dem Szenario, dass die direkten Parent-Eltern-Beziehungen keine Rolle spielen. Also nicht so wie in so einem Graphen oder einem Netzwerk. Das ist eine andere Datenstruktur, auf der muss man anders arbeiten. Das heißt, hier ist für uns jetzt nur relevant, dass wir suchen, einfügen und löschen können und möglichst schnell durch diesen Baum durchkommen. So, was wäre, wenn an der 13 jetzt noch was dran gehangen hätte? Ja? Jetzt mache ich mal ganz fies. Das ist eine super Antwort, die ist genau richtig falsch. Also, ich mache mich jetzt da mal eine 11 ran und da eine 9. Moment, ah nee, noch schlimmer. Moment, ich mache mir hier wieder die 12 hin und hänge die 13 wieder dran. Und an die 8 hänge ich hier eine 7. So, jetzt nehmen Sie mal ein Blatt. Geht nicht, ne? 7, 8, 12, 10. Also wenn dieser Knoten, der als nächstes in der Reihe liegt, ein Blatt ist, so wie es vorher war, die 8 oder die 12, dann ist ganz einfach, dann nehme ich es einfach nach oben. Aber es kann ja auch passieren, dass da noch was dranhängt. Aber was kann ich denn jetzt machen? Ja? Genau, also wenn da jetzt so rum was dranhänge, so wie ich es erst gezeichnet hätte, die 11, dann hätte ich ja von vornherein die 11 genommen, das wäre die nächste in der Reihe gewesen. Wenn aber jetzt rechts was dranhängt, genau. Den Fall vorher, dass es nur ein Kind hat, den hatten wir ja schon gelöst. Das heißt, da haben wir schon eine Methode für. Das heißt, wir führen einfach unsere neue Methode mit einem Zwischenschritt auf diese alte Methode zurück. Frage?
Aber wir hätten auch die 8 nehmen können, oder?
Wir hätten auch die 8 nehmen können und was hätten wir dann mit der 7 machen müssen? Genau. Es ist so, dass Sie in KDI noch völlig frei sind, welchen Nachfolger oder Vorgänger Sie haben. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn in der Klausur irgendwie sowas ist, natürlich ein Blatt zu nehmen, weil Sie dann weniger Umspeicherungen haben. Ja, es kann ja sein, dass das so ausgesehen hätte. Dann hätte ich natürlich die 12 genommen und hochgeschrieben. Wenn es so ausgesehen hätte, ja, also wenn Sie die 8 genommen hätten, hätten Sie ja die 7 noch umhängen müssen. Aber es kann auch sein, dass es festgelegt ist, weil, ich habe ja schon oft gesagt, selbst wenn man in einem Verfahren für dessen Korrektheit 2 Möglichkeiten hätte, muss man sich oft auf eine festlegen, weil das Verfahren eingebettet sein kann in irgendwas Großes, Komplexes und weil der Rest drumherum ja wissen muss, was da passiert wäre, wenn. Ja, das heißt, da muss man sich dann irgendwie festlegen. Aber jetzt haben wir tatsächlich die Lösung gefunden, die höchstens einen Zwischenschritt braucht. Also wenn mein Knoten mehrere Kinder hat, dann kann es sein, dass sein, man nennt es den In-Order Nachfolger und Vorgänger, was In-Order ist, machen wir nächste Woche oder übernächste Woche. Das ist der In-Order Vorgänger und das ist der In-Order Nachfolger. Ja. Den nehme ich und schreibe ihn hoch und dann muss ich nur noch entscheiden, hing da jetzt was dran oder nicht. Wenn da noch was dran hing, dann bin ich ja in dem Fall, hat nur ein Kind, weil zwei Sachen können nicht dran gehangen haben. Also hier 13 und 11 kann nicht sein, weil dann hätte ich ja die 11 hier zwischen gehabt. Ja. Das heißt, mein Verfahren ist super definiert und hat höchstens einen Zwischenschritt und funktioniert immer, weil es immer korrekt arbeitet. Und das ist wichtig für einen Algorithmus. Der muss nicht nur die Lösung für mein konkretes Beispiel bieten, so wie hier, machen wir hier, das passt jetzt ganz gut, sondern das Verfahren muss immer allgemeingültig parametrisierbar sein. Also ich muss da verschiedene Eingaben reintun können und es muss trotzdem immer korrekt sein. Gut, haben wir an dem Beispiel jetzt schön entwickelt, gucken wir uns mal an. Sie hatten immer noch das Beispiel mit dem einen Knoten. Also wenn das, was ich löschen will, ein Blatt ist, dann mache ich einfach schnipp schnapp. Wenn das, der Knoten, den ich löschen muss, ein Kind hat, nur eins hat, dann mache ich schnipp schnapp, schnipp schnapp und verbinde hier. Wenn da unten jetzt noch was dranhängen würde, würde das natürlich überhaupt nichts machen, weil das sind ja trotzdem dann alles Elemente, die kleiner waren als die 14, weil sie gehörten alle zum linken Teilbaum und die hängen jetzt einfach nur direkt an der 13 dran. Ja, das heißt, da habe ich auch nichts kaputt gemacht, also selbst wenn da unten jetzt noch was dran ist. Wenn ich zwei Kinder habe, hier der Fall, dann habe ich die Möglichkeit, den In-Order-Vorgänger oder den Nachfolger, in dem Beispiel ist es jetzt der Nachfolger, zu nehmen und zurückzuführen, gegebenenfalls auf den Fall, wo ich nur noch ein Kind habe. Und dann wende ich also in diesem Schritt das Verfahren zum Löschen von inneren Knoten und in diesem Schritt dann das Verfahren innere Knoten mit nur einem Kind. Ja? Gut. Das heißt, das ist jetzt irgendwie besser als in einer unsortierten Liste, weil ich komme, wenn der Baum relativ balanciert ist, dann komme ich relativ schnell runter. Wenn es eine Liste ist, dann muss die indiziert sein, damit ich genauso schnell bin. Ja, also dann muss ich irgendwie mit einem Index, also so wie es ArrayList oder sowas, muss ich irgendwie auf die Mitte zugreifen können, sonst wird es schwer. Das Einfügen von Werten ist jetzt deutlich schneller als zum Beispiel in einem Array. Wenn der Baum balanciert ist, dann muss ich die Stelle zum Einfügen finden. Das ist in der Höhe des Baumes, also so weit muss ich höchstens runter, im Zickzack eventuell. Wenn der gut balanciert ist, dann habe ich da wieder nur Log n, das heißt das Ähnliche wie vorhin bei der binären Suche. Und dieses Verschieben rechts von der Einfügeposition, das habe ich nicht in dem binären Suchbaum, sondern ich hänge einfach als Blatt an und der wächst dann nach unten. So, jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, wenn, was ist, ist meine Laufzeit schnell. Was habe ich da gesagt? Wer hat gut zugehört, ja? Balanciert ist, was könnte denn das bedeuten? Ja? Genau. Und was wäre denn ein ganz extremer, zwar gültiger binärer Suchbaum, aber unbalanciert? Ja? Genau, es kann ja sein, dass der Baum durch Einfügeoperationen entstanden ist. Wenn jetzt die einzufügenden Elemente sortiert waren, na dann viel Spaß. Dann hätten Sie das, sagen wir mal, die müssen eingefügt werden. So, dann füge ich die 1 ein, dann füge ich die 2 ein, dann füge ich die 3 ein. Ich muss immer gucken, die 4 ist größer, größer, größer. 5, größer, größer, größer. Und das sind übrigens, wenn man das mal in so einer Aufgabe macht, da kommen immer die lustigsten Antworten, weil irgendwie fühlt sich das für alle immer so schlecht an, dass sie dann sagen, ah, da verschieben wir jetzt ein bisschen. Und dann steht plötzlich sowas da. Ist natürlich nicht erlaubt, wenn ich es nicht erlaubt habe, ne? Okay. Das heißt, die Bäume können entarten und es ist trotzdem ein korrekter binärer Suchbaum. Sie müssen da sowas nicht mitmachen, dürfen sowas nicht mitmachen. Genau, so kann es dann ausschauen. Es gibt Verfahren, die auf ganz bestimmte Weise Bäume immer wieder zurückbalancieren. Ja, es gibt Rot-Schwarz-Bäume und es gibt Bäume, die haben in den Knoten noch viel mehr Platz zum Speichern und sind dann noch viel kompakter, so B-Bäume. Das heißt, und AVL-Bäume gibt es noch. Das heißt, es gibt Operationen, um, wenn sowas passiert, den Baum wieder zu balancieren. Diese Verfahren werden Sie im dritten Semester in Algodat kennenlernen. Ja, also wir hören jetzt hier auf bei den binären Suchbäumen, die müssen Sie können. Die Verfahren, um dem entgegenzuwirken, dass es so unbalanciert ist, so entartet, die werden Sie noch kennenlernen in Algodat. Gut. Noch Fragen dazu? Ist eigentlich relativ klar. Ja? Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Thema aus dem Bereich der Speicherung. Und zwar müssen wir jetzt auch wieder eben einfügen, löschen, suchen und so weiter kommen. Das ist die sogenannte Streuspeicherung. Weiß jemand, wie man dafür gewöhnlich zu sagt? Also so in der Nerdsprache. Was sage ich, wenn ich mit meinen Kollegen, dann sage ich nicht Streuspeicherung. Also es passt schon ganz gut. Ich erkläre Ihnen mal, was wir machen. Vielleicht kommen Sie dann drauf. Wenn ich irgendwie Werte habe und ich habe einen bestimmten Bereich, in dem ich die möglichst gleichmäßig verteilen will, ja, dann würde ich die da so drüber streuen. Das heißt, ich würde denen wieder andere Werte geben, denen sie zugeordnet sind, die aber in diesem Bereich liegen und möglichst gleichmäßig verteilt sind. Weiß jetzt jemand, von was ich rede? Hat jemand schon mal den Begriff Hashing gehört? Oder gemacht? Also verwendet hat es vielleicht mal jemand, der programmiert hat? Also, das nennt man im Englischen Hashing. Man hasht einen Wert in einen bestimmten Bereich rein. Was es ist, gucken wir uns jetzt an. Also nehmen Sie mal an, Sie haben eine sechsstellige Matrikelnummer als Dezimalzahl. Meine war 4090623, ich weiß es immer noch, aber es ist schon lange her, das sehen Sie an der 4 vorne. Ich glaube, jetzt sind es so Neuner und sowas vorne. Also 4090623, jetzt ist es so, dass alle, die so mit 4 angefangen haben, die studieren hoffentlich nicht mehr. Das heißt, es wäre jetzt Quatsch für jede dieser Matten. Wer hat noch eine 4 vorne? Gut. Also, alle diese Werte jetzt in einem Array ein Fach anzulegen, das wäre ganz schön Speicherverschwendung, weil da müsste ich ja 10 hoch 6 Fächer haben und davon sind ganz viele nicht mehr belegt oder nicht belegt oder noch nicht belegt oder gegebenenfalls bereitet sich die Uni auf noch mehr Studenten vor und hat da ganz viele Matrikelnummern noch frei. Das heißt, wenn ich die jetzt abspeichern würde in so einer Array-Struktur, dann wäre das ganz schön eine Platzverschwendung. Was ich machen kann, ist, ich kann diese Matrikelnummer in einen bestimmten Bereich einsortieren, der ungefähr so groß ist, wie ich Studenten habe oder vielleicht ein bisschen größer. Und das gucken wir uns jetzt an, die Problematik. Also hier habe ich gerade erzählt. Anderes Beispiel aus der Bibliothek. Was ich mache, ist, ich habe so eine Art Schlüssel-Wert-Paar und suche jetzt zu meinem Wert einen Schlüssel, der das möglichst gleich verteilt ausgibt. Übrigens, falls jemand schon mal mit Python programmiert hat, das gibt es ja in manchen Schulen auch, die Dictionaries, ja, da wird das für benutzt, solche Hashtables, Datenbanken, Kryptographie und so weiter. Die Hash-Funktion ist jetzt eine Funktion, die abbildet von meinen möglichen Schlüsseln auf so einen Bereich zwischen 0 und M. Ja, das sind dann M-Fächer, in die ich meine Studenten reinlegen kann. Und was ich mache, ist, ich nehme meinen Schlüssel K, also meine Matrikelnummer, und wende so eine Funktion, so eine Hash-Funktion darauf an. Und dann, die Hash-Funktion muss so gebaut sein, dass die Ausgabe irgendwo zwischen 0 und M-1 ist. Das heißt, ich nehme den Wert, wende die Funktion an und den Funktionswert davon, also ich kenne das ja immer aus der Schule noch mit F, also das Ergebnis daraus, das ist dann das Schubfach, in das ich einsortiere. Ja. Das heißt, problematisch wird es wann? Also ich will jetzt die Daten von der Matrikelnummer in dem Fach speichern. Ja? Genau, also blöd wäre, wenn ich zwei verschiedene Matrikelnummern in den gleichen Wert hashen würde. Das nennt man sogenannte Kollisionen, weil dann beide den gleichen Hashwert zugeordnet kriegen. Sie sehen ja, der Bereich ist natürlich nicht so groß wie der Bereich der Schlüssel. Wenn wir jetzt Matrikelnummern bis sechsstellig haben und hier nur M Fächer dafür, die Zahl der Studenten, die wir wahrscheinlich so ungefähr haben, also jetzt müssten es so 12.000 oder 13.000 vielleicht schon sein, dann kann es ja sein, dass meine Hash-Funktion so ist, dass sie zwei Studenten ins gleiche Fach legt. Ja? Das heißt, ich muss entweder meine meine Zahl der Fächer so groß halten, dass die Wahrscheinlichkeit ganz gering ist oder noch viel besser, und das macht man meistens, man versucht, eine Hash-Funktion zu nehmen, bei der das möglichst nicht passiert. Und trotzdem braucht man dann irgendeine Methode, um das abzufangen, wenn es doch passiert. Und darum wird jetzt dieses nächste Kapitel gehen. Also was für Funktionen kann ich nutzen, um zu hashen, und was muss ich machen, wenn ich eine Kollision habe? Genau, also da gucken wir dann die Sonderbehandlung an. Hier mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, der Schlüssel ist der Name von diesem Menschen hier und hier ist die Hash-Funktion, und der Herr Mustermann und der Herr Müller, die werden jetzt beide ins gleiche Fach gelegt. Dann müsste ich das irgendwie abfangen. So, wie kann so eine Hash-Funktion aussehen? Also erstmal muss sie schnell berechenbar sein, sonst wenn ich da erst zick und dann hin und dann abschneiden und dann wieder multiplizieren und dann was ziehen und dann hier und dann den Wert und so weiter, dann wäre das ganz schön aufwendig. Das heißt, es muss irgendwas sein, was ganz schnell zu berechnen ist. Es muss möglichst streuen, also gleichmäßig verteilen, weil je mehr ich in einen engen Bereich packe, desto enger, desto mehr ist größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kollisionen habe. Wenn ich jetzt ganz viele Matrikelnummern mit einer 8 oder einer 9 vorne habe, dann wäre es jetzt echt blöd, wenn ich die irgendwie nur abschneiden würde, die hinteren Stellen, und nach den vorderen Stellen irgendwie in Fächer einsortieren. Also wenn ich sage, ich nehme die ersten zwei Stellen, dann habe ich 100 Fächer und dann schmeiße ich die da rein, dann hätte ich ganz viele Kollisionen. Wäre also eine blöde Hash-Funktion. Das heißt, ich muss irgendwas haben, was möglichst die Werte, die ich habe, gleichmäßig verteilt. Ja? Und ich muss gucken, dass ich dann auch hinterher mit dieser Hash-Funktion meinen Wert wieder finde und dass ich irgendwie dynamisch da drin sein kann. Das sind so unsere Ziele. Die Hash-Funktion hat meist positive ganze Zahlen, also die Schubfächer, auf die ich aufteile, und es sollte meistens ohne Umweg auf eine Zahlendarstellung. Jetzt kommen wir gleich zu Beispielen, damit wir nicht so rumwurschteln. Hier ist wieder meine Lieblingsfunktion, ja, der Modulo. Was war das noch? Ah, der Divisionsrest. Genau. Das heißt, das würde, wenn ich jetzt einen Schlüssel K habe, wenn ich den durch M teile, dann hat man in der Schule früher immer gemacht, gibt 5 Rest 2 oder sowas. Und dieser Rest, den gibt mir das aus. Das heißt, mal ganz blöd gefragt, auf wie viele Fächer teilt das denn hier auf? M, genau. Und zwar von 0 bis M minus 1. Ist das super? Das kann ich dann direkt verwenden und direkt in mein Array schmeißen. Das heißt, ich nehme meinen Schlüssel, gucke Divisionsrest zur Zahl der Fächer, also wenn ich durch die Zahl der Fächer teile, wie viel bleibt übrig, und dann kriege ich garantiert Werte zwischen 0 und M minus 1, und dann kann ich es direkt in das Fach legen. Also das wäre eine ganz einfache und in den Beispielen am meisten verwendete Hash-Funktion. Also in der Praxis nicht, aber in den theoretischen Beispielen ist das eine ganz, ganz gute. Zur Wahl von dem M lernen Sie noch was in Algodat. Da werden Sie auch darauf eingehen, warum jetzt Primzahlen geeigneter sind als irgendwelche Potenzen von der Basis und so weiter. Da gehen wir jetzt mal drüber weg. So, hier mal ein paar Beispiele. Also wenn wir jetzt ein Datum hashen wollen, dann könnten wir ja sagen, wir stellen das Datum direkt als Zahl dar. Das sind alles aus dem Jahre 2010, der 1. Januar und so weiter, der 27. Februar. Und dann hätte ich ja direkt eine Zahlendarstellung. Das war ja eine ganz gute Anforderung. Da haben wir direkt eine Zahl und auf die können wir was machen. Wenn wir jetzt Modulo 97 machen würden, dann würden wir diese Werte rauskriegen, und Modulo 100 würden wir diese Werte rauskriegen. Das heißt, ich muss hier einen Wert nehmen, der groß genug ist, dass ich alle meine Werte reinstreuen kann und dann der möglichst gleichmäßig verteilt. Gut, ist natürlich jetzt das Beispiel auch noch so gewählt, dass es extra bös ist, aber Sie werden auch noch beweisen, dass das besser ist. Gut, jetzt haben wir eine Methode, die ist ein bisschen komplizierter, die sollten Sie aber auch kennen. Das ist die sogenannte multiplikative Methode. Was da gemacht wird, ist, man nimmt eine irrationale Zahl Theta. Was sind nochmal irrationale Zahlen? Genau, also es sind die, die nicht rational sind, die irrationalen. Also es sind irgendwelche Gleitkommazahlen. Ja. Jetzt nehmen wir irgendeine Gleitkommazahl, die auch irgendwann nicht mehr endet, also so ganz, ganz fies ist. Und dann nehmen Sie, multiplizieren Sie den Schlüssel, den Sie haben, mit Ihrer Zahl Theta hier. Ja. Und dann schneiden Sie den ganzteiligen Teil ab. Also das ist jetzt in der Formel vielleicht ein bisschen kompliziert dargestellt, aber wir gucken es uns mal an. Das heißt, Sie haben jetzt irgendeinen Schlüssel, zum Beispiel nehmen wir mal die irrationale Zahl Pi. 3,1415 und so weiter, so war die doch, ne? Und jetzt sagen Sie, Ihr Schlüssel ist 2. Ja? Dann hätten Sie 2 mal Ihr Theta ist 3,2830 und so weiter, ne? Das heißt, Sie hätten jetzt eine ganze Zahl raus und wollen jetzt den ganzzahligen Teil abschneiden. Dann könnten Sie ja die Zahl hier nach unten runden. Das wäre dann gleich 3. Oh, sorry. Ja, natürlich, selbstverständlich, 6, das heißt, dann wäre hier 6. Also 2 mal 3 muss ich natürlich auch machen, nicht nur 2 mal 1, 4, 1, 5 und so weiter. Vielen Dank. Das heißt, Sie würden, wenn Sie das jetzt nach unten runden, hier ja 6 rauskommen. Das heißt, dieser Teil hier, der gibt mir den ganz rationalen, nicht den ganz rationalen, den ganz zahligen Teil meiner Zahl an. Und wenn ich den von meiner Zahl abziehe, was bleibt dann übrig? Wenn ich jetzt also 2 mal Pi minus 2 mal Pi nach unten gerundet habe, dann würde ich rauskriegen 6,2830 und so weiter minus 6 ist gleich 0,2830 und so weiter. Das wäre jetzt das konkrete Beispiel. Was kann man aber denn allgemein immer über dieses Ergebnis hier hinten sagen? Genau, das sind die Nachkommastellen von dem Wert, den ich da errechnet habe. Was haben denn so Nachkommastellen für eine Eigenschaft von der Größe her? Wozwischen können die liegen? Zwischen 0 und 1. Das heißt, ich habe, wenn ich das gemacht habe, einen Wert zwischen 0 und 1 rausgekriegt. Wenn ich jetzt das mal m nehme, was kriege ich dann? Also nehmen wir mal an, wir haben so unseren Schubladenschrank. Der ist m groß von 0 bis m minus 1. Und jetzt habe ich Werte zwischen 0 und 1 mal m genommen, ja? Genau, das heißt, ich bin in irgendeinem Bereich dieser Spanne angekommen. Und wenn ich jetzt noch nach unten runde, dann habe ich die Zahl von einem Schubfach. Das heißt, durch diese Zahl hier, die zwischen 0 und 1 liegt, wenn ich die mal m nehme, dann bin ich natürlich zwischen den Grenzen. Und wenn ich jetzt nach unten runde, dann bin ich ganz sicher zwischen 0 und m minus 1. Weil ganz m werde ich nie erreichen, weil dann hätte ich ja hier eine 1 und das habe ich ja abgeschnitten. Das heißt, ich habe auf jeden Fall irgendwas, was, wo das Intervall offen ist zu 1 hin. Das heißt, ich werde auf jeden Fall beim nach unten runden auf die m minus 1 runterrunden, beziehungsweise hier vorne auf die 0 runterrunden. Das heißt, ich komme ganz sicher in meinen Schubfächern an. Das heißt, wenn ich das mache, mit irgendeiner Zahl multipliziere, den ganzzahligen Teil abschneide und dann mit m multipliziere und dann nach unten runde, dann kriege ich auch wieder ein Schubfach. So wie bei vorhin beim Modulo k. Das ist also eine andere Methode, die auch mir eine Schubfachnummer angibt. Frage dazu. Also ich multipliziere mit einer irrationalen Zahl, um möglichst unterschiedliche Werte zu kriegen. Ja, also es ist so, dass wenn ich eine rationale Zahl habe, dann habe ich weniger Verteilung. Und man könnte natürlich sagen, ich habe ja eh nur einen bestimmten Bereich, in dem ich diese irrationale Zahl speichern kann. Das heißt, ich muss ja, wenn ich das im Computer speichere, eh an einer bestimmten Stelle abspeichern. Und ich sage, die soll auf jeden Fall so lang sein, könnte ich auch eine rationale Zahl nehmen. Da haben Sie recht. Ja? Aber die Methode ist ja mathematisch und nicht informatisch angeregt. Da hat man noch nicht bedacht, dass wenn ich das jetzt am Rechner machen würde, würde ich ja eh irgendwo abschneiden. Man kann, und das verschieben wir auch nach Algodat, beweisen, dass dieser goldene Schnitt hier Wurzel 5 minus 1 geteilt durch 2, dass das perfekte Verteilung geben würde. Mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Kollisionen habe. Aber auch da gehen wir jetzt nicht im Detail rein. Für mich ist jetzt wichtig, dass Sie zwei Methoden kennen, um zu hashen. Die wir am meisten verwendet werden, wäre die Modulo-Methode. Weil wenn ich Sie das in der Klausur machen lassen würde, dann würden Sie lauter Rechenfehler produzieren. Und das wäre ja gar nicht im Sinne des Erfinders. Ich will ja wissen, ob Sie das Verfahren verstanden haben und nicht, ob Sie multiplizieren, nach unten runden, abziehen und wieder nach unten runden können. Gut, jetzt haben wir gesagt, wir wollten die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass wir Kollisionen haben. Es kann aber ja passieren, dass wir trotzdem welche bekommen. Wer hat denn Ideen, wie wir damit umgehen könnten? Also jetzt haben wir trotzdem zwei Matrikelnummern, die landen im gleichen Fach. Was würden Sie dann machen? Ja? Das heißt, Sie würden in einem benachbarten Schubfach finden, gucken, ob da frei ist. Ja? Das heißt, zu was für ein Problem kann das führen? Jetzt suche ich den Studenten wieder. Das heißt, ich rechne erstmal den, oder sie hat ein anderes Problem, ja?
Ja, es könnte halt eine neue Kollision auftreten.
Genau, also es könnte erstmal sein, dass da schon was ist und dann müsste ich nochmal weitergehen. Es könnte aber auch sein, dass ich hinterher was hashe, was also keine Hash-Wert-Kollision hätte, aber in dem Fach liegt schon was drin. Ja? Das heißt, dieses Verschieben führt beim Einfügen schon zu einer eventuell langen Laufzeit, weil ich lange nach einem leeren Fach suchen muss. Aber was passiert denn mit dem Suchen? Vorher, wenn ich suchen musste, dann musste ich auch wieder nur den Hash-Wert berechnen und dann habe ich das Schubfach gehabt, genauso wie beim Einfügen. Und jetzt? Also ich will jetzt wissen, ist der Student an der Uni Konstanz? Und ich hashe seinen Wert, gucke an die Position, wo ich ihn abspeichern würde und da steht jemand anders. Ist dann der Student sicher nicht an der Uni oder kann auch was anderes passiert sein? Das heißt, was müsste ich gucken, um die Frage endgültig zu beantworten?
Irgendwo in der Nähe der
Student. Okay, wie würde ich denn die Nähe definieren? Also wie lange suche ich ihn da? Jetzt gucke ich rechts daneben. Wir können es ja festlegen und sagen, ich gucke immer beim nächsten Fach. Ja? Ha, Sie würden gucken, bis eins frei ist. Und das merken wir uns jetzt, weil es funktioniert nämlich nicht. Ja? Also es funktioniert fast, aber man muss dann mit einer Sache aufpassen. Gut, also wir haben schon einen Vorschlag. Ich möchte mal erstmal noch einen anderen Vorschlag hören. Was könnte man noch machen? Ja? Okay, genau. Es könnte ja sein, dass unterwegs jemand gelöscht worden ist. Da kommen wir gleich noch drauf, was wir dann machen müssen. Gut, was gibt es denn noch für eine Möglichkeit, als die einfach in andere Schubfächer einzuteilen? Ja? Den Wert, den ich, also dass ich zweimal was ins gleiche Schubfach lege. Ah, Sie hashen nochmal, Rehashing. Mhm. Sowas gibt es auch. Also dann muss man sich praktisch mit einer anderen Funktion oder mit der gleichen nochmal hashen. Da kommen wir nachher noch zu. Das ist ein ganz spezieller Fall von diesem Verfahren des Sondierens, ein anderes Fach suchen. Ich möchte jetzt mal versuchen, eine Idee zu finden, die nicht den Studenten in ein anderes Fach legt. Ja? Ja, irgendeine andere Datenstruktur in das Fach legen. Das heißt, man kann erlauben, dass da mehrere Studenten sind, aber auf strukturierte Weise. Das macht man in der Regel mit einer Liste. Das heißt, in dem Fach liegt da nicht nur ein Student, sondern liegt eine ganze Liste. Und die muss ich dann, wenn ich den Studenten suche, auch noch durchlaufen. Die zwei Varianten gucken wir uns jetzt mal an. Also, die erste war schon genau die richtige, die einfache. Die letzte war genau die einfachere, und zwar die Kollisionsbehandlung durch Verkettung, die heißt auch so. Und wenn in der Klausur steht, behandeln Sie Kollisionen mit Verkettung, dann müssen Sie auch wissen, was. Ich habe da nämlich ganz häufig dann zwei Antworten. Also da darf ich mir dann eine von aussuchen, weil die nicht mehr wussten, was jetzt was war. Ja? Also dieses Verfahren mit den Listen, mit den verketteten Listen, heißt Kollisionsbehandlung durch Verkettung. Das heißt, wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel. Wir hatten gehasht die Werte 15, 2, 53 und 12 und modulo 7. Das heißt, es gibt Fächer, Divisionsreste von 0 bis 6. Ja, also die 15 hat zum Beispiel Rest 1, die 2 hat Rest 2 und so weiter. Die 43 hat auch Rest 1, weil die 42 ja ein Vielfaches von 7 ist. Das heißt, die 15 ist schon belegt. Was ich dann mache, ist noch so ein Pointer da abspeichern und die 43 da dranhängen. Ja, das ist total einfach, wenn man noch weiß, was nochmal Verkettung war. Das heißt, man hasht einfach in das richtige Fach und hängt dann hinten so eine Liste in das Fach rein. Das ist die einfachere Variante. Der Vorteil ist, dass wenn ich mehr Werte habe, als meine Hash-Tabelle am Anfang groß war, dann kann ich das damit abfangen, dass die halt einfach alle Fächer übervoll werden. Das heißt, ich muss keine neue Hash-Tabelle anlegen, wenn ich auf diese Weise mit Kollisionen umgehe. Ich kann mehr Werte speichern, als ich tatsächlich Fächer habe. Das ist bei anderen Verfahren nicht so. Was muss ich also machen? Ich muss, wenn ich einen Studenten suche, muss ich die Hash-Funktion berechnen und in dem Schubfach die dazugehörige Liste von vorn nach hinten durchsuchen. So würde ich den Studenten finden. Beim Einfügen auch, Hash-Funktion berechnen, die zugehörige Liste durchlaufen und das Element hinten in die Liste anhängen. Wenn da noch nichts ist, dann beginnt da eine neue Liste. Wenn ich lösche, dann muss ich ja erst suchen, das heißt, ich berechne wieder die Hash-Funktion, gucke in dieser Liste und bei Bedarf entferne ich das Element aus der Liste. Und jetzt kann ich die Eigenschaft der Liste nutzen, dass ich da in der Mitte auch was rausschneiden kann und sage einfach, der Nachfolger von dem, was ich löschen will, der wird jetzt der Nachfolger von dem Vorgänger. Das heißt, da wird so eine Brücke geschlagen. Ja, so kann ich das also machen. So, jetzt habe ich hier hingeschrieben Aufwand und da steht noch nichts. Wer kann mir denn beantworten, wie lange das so dauern kann? Sagen wir mal, ich habe M Fächer und N Studenten da drin. Was ist denn so das Schlimmste, was passieren kann? Genau, der Aufwand wäre N, wenn blöd meine Hash-Funktion alle Studenten in das gleiche Fach reinlegen will. Dann müsste ich durch N Einträge durchsuchen, bis ich weiß, ob der Student überhaupt da ist. Schlimmster Fall passiert nämlich vor allem dann, wenn er nicht da ist, dann muss ich nämlich alle durchsuchen und habe ihn erst am Ende nicht gefunden. Das heißt, dann muss ich diese ganze eine Liste, die in einem Fach ist, durchsuchen. Im günstigsten Fall natürlich eine Operation, da finde ich ihn direkt mit unter seinem Hashwert, und im schlimmsten Fall N-Operationen. So, jetzt haben wir das zweite, und das ist das mit dem in den benachbarten Fächern schauen. Nicht unbedingt in den benachbarten, aber auf irgendeine Weise in naheliegenden Fächern. Das heißt, ich suche mir in meiner Hash-Tabelle einen freien Platz und an dem speichere ich das. Und dieses Suchen von einem freien Platz, das kann ich auf unterschiedliche Weise machen. Wie kann ich diesen freien Platz suchen? Als erstes hash ich mal und dann gibt es noch so eine sogenannte Sondierungsfolge. Das heißt, der tatsächliche Platz ist meine Hash-Funktion plus so ein Sondierungswert, wo mein K wieder mein Schlüssel ist und J der so und so vielte Schritt. Ganz einfach wäre, ich gucke im benachbarten Feld, dann wäre J gleich 1 und da ist auch voll. Jetzt muss ich, weil da auch voll ist, J gleich 2 setzen und also 2 dazufügen. Das wäre jetzt unabhängig vom Schlüssel. Das nennt man die sogenannte lineare Sondierung. Da hat man ein J, in unserem Fall war es jetzt 1, und muss also zu dem eigentlichen Hashwert 1 dazu addieren für J gleich 1, 2 dazu addieren für J gleich 2, wenn C immer 1 ist. Ich könnte auch sagen, ich gucke immer im übernächsten und davon im übernächsten und davon im übernächsten. Was wäre dann mein C? Ja?
2.
2, genau. Also da mache ich immer 2 Schritte. Das heißt, das ist die Größe der Schritte und das ist im wievielten Versuch bin ich. Also wenn Sie sich das... So können Sie sich vielleicht ganz gut merken, vielleicht markieren Sie sich das in den Folien, wenn Sie ausgedrückt haben. Das ist der so und so vielte Versuch, ein freies Feld zu finden und das ist die Schrittweite. So, das wäre das lineare Sondieren. Das sind auch die häufigsten Beispiele, die wir so draus haben. Dann gibt es noch quadratisches Sondieren, da müssen Sie aufpassen, da gibt es unterschiedliche Definitionen von. Also die Algorithm-Definition, unsere Definition, bei Wikipedia ist es nochmal wieder anders definiert. Deshalb habe ich jetzt die mal hier hingeschrieben. Das ist einfach, dass ich, wenn ich im ersten Schritt nehme, bin, also mein J gleich 1 ist, dann habe ich hier 1 Quadrat mal einen Wert C1 und 1 mal einen Wert C2. Das heißt, dann müsste ich 2 so Konstanten haben, also hier so eine Teilschrittweite und noch eine Teilschrittweite und die werden quadratisch und gerade. Was ich damit machen will, ist, ich muss möglichst variabel durch mein Array beim Suchen nach freien Plätzen. Ja? Und dann gibt es noch das Doppelhashing, das war jetzt das, was Sie gesagt haben. Da habe ich noch eine zweite Hash-Funktion, die ist jetzt tatsächlich abhängig von meinem K und gucke dann von meinem Hash-Wert und mache meine Schrittweite ist abhängig von einer weiteren Hash-Funktion. Ja, das kann ich natürlich auch machen. Genau, das sind die Möglichkeiten des Sondierens. Das heißt, dieses Suchen von freien Plätzen nennt man Sondieren. Und was man braucht, ist eine Sondierungsfolge, bei der J immer den Versuch angibt, die eventuell abhängig vom Schlüssel ist, hier unten, und die, wenn es lineares Sondieren ist, so ein C hat, C gleich 1. Ja, da werden Sie eine Übungsaufgabe zu machen, dann wird es vielleicht auch klarer. So, jetzt haben wir... Also wieder diese Operationen einfügen, da müsste ich wieder den Hashwert berechnen, an der Stelle suchen, falls frei ist, einfügen. Falls es nicht frei ist, muss ich diese ganze Sondierungsfolge durchlaufen. Das heißt, wenn ich lineares Sondieren mit C gleich 1 habe, gucke ich im rechten, im nächstrechten, im rechten und so weiter, bis ich eins gefunden habe, wo frei ist und dann lege ich es da rein. Wenn ich jetzt suche, dann gucke ich auch wieder an meinen Hashwert und dann muss ich gucken, wenn da nicht der richtige Schlüssel ist, muss ich die Sondierungsfolge durchlaufen, bis der Schlüssel gefunden ist. Jetzt haben wir gesagt, das kann ja ewig lang werden, weil ich könnte ja in dem Array ganz schön lange im Kreis laufen, bis ich jedes Fach mal angeschaut habe. Jetzt kam der Vorschlag, ich höre dann auf, wenn ich ein leeres Fach finde. Das geht so lange gut, bis mal, wie der Herr vorgeschlagen hat, irgendwo was gelöscht worden wäre. Ja? Ganz genau. Und das machen wir beim Löschen. Wenn wir löschen, setzen wir dahin eine Löschmarkierung und sagen, hier darf zwar was gespeichert werden, aber ihr müsst dran denken, hier war schon mal was gespeichert. Wenn da nämlich nichts drin ist, dann darf ich da nicht aufhören, meine Sondierungsfolge weiter zu durchlaufen, sondern die darf ich erst aufhören zu durchlaufen, wenn ich ein Fach finde, wo nichts drin ist und nie was drin war. Dann weiß ich, da wäre es jetzt abgespeichert worden, mein Wert. Wenn er in meiner Uni wäre, dann würde ich ihn da finden. So lange muss ich suchen. So, wie lange dauert denn das? Im besten Fall. Fangen wir mit dem besten Fall an. Ja? Genau, dann nimmt man den Hashwert und guckt an der Schublade. Ja, der Student studiert hier. Und im schlimmsten Fall? Welche alle denn? Ah, alle Fächer, genau. Alle Studenten wie vorher? Nicht, sondern alle Fächer. Also alle M-Fächer muss ich durchgeguckt haben, weil es kann ja sein, dass es tatsächlich im letzten ist, das ich anschaue. Gut, also mein Aufwand ist im günstigsten Falle eine Operation und im schlimmsten Falle M-Operationen. Ja. Und jetzt ist es so, dass hier ja die M-Operationen sogar schlimmer sind als die N, weil wie viel passt denn in so einen linear, in so ein Kollisionsbehandlungsszenario rein? Wie viele Werte kann ich denn in meiner Hash-Tabelle speichern auf diese Weise? Ja? Maximal M, nämlich nur so viele, wie ich Fächer habe, weil ich darf in den Fächern nicht verketten. Vorher konnte ich so viele speichern, wie ich will. Meine Ketten würden halt ziemlich lang werden und meine Performance dadurch sinken. Gut. Also gucken wir uns das mit der Löschmarkierung mal an. Also ich brauche irgendein spezielles Objekt, was ein ganz spezieller Wert ist, der mir zeigt, hier war mal was. Jetzt die 15 zum Beispiel hier hingehasht hätte und dann die 29, die ist ja, wäre ja auch eigentlich hier hingehasht worden. Und jetzt ist die 29 hier und jetzt ist die 15 gelöscht worden. Wenn ich keine Löschmarkierung hätte und ich suche nach der 29, dann denke ich, oh, die muss hier sein. Ist nicht da, also die 29 existiert in meiner Tabelle nicht. Dabei existiert sie, weil sie war nur sondiert worden. Wenn da eine Löschmarkierung ist, ja, sehr dezente Löschmarkierung, dann würde ich hier sagen, ah, da war aber mal was. Das heißt, ich muss die Sondierungsfolge, wenn es lineares Sondieren mit C gleich 1 war, also das nächste Fach durchsuche und da würde ich dann die 29 tatsächlich finden. Genau, also wenn wir das mal gegenüberstellen, bei der Verkettung war der Vorteil, dass ich überlaufen kann. Das heißt, ich kann mehr Einträge haben, als meine Tabelle eigentlich Fächer hat. Aber die Effizienz nimmt ab, je mehr von diesen, also je länger meine Ketten da drin werden. Wenn ich diese offene Adressierung habe, dann kann es sein, dass ich irgendwo so Knäule bilde, also das mit dem Sondieren, weil vor allem, wenn ich jetzt die Sondierungsfolge, und da ist auch gleich der Nachteil von dieser Sondierungsfolge, wenn ich jetzt lineares Sondieren mit C gleich 1 nehme, dann gucke ich ja immer nur in der direkten Nachbarschaft. Das heißt, wenn meine Hash-Funktion jetzt nicht so besonders prickelnd ist und meine Werte nicht zu dieser Hash-Funktion passen, dann kriege ich ganz besonders viel Knäuelbildung da. Und dann brauche ich auch besonders lange zum Durchsuchen, weil ich darf erst aufhören, wenn ich ein Fach gefunden habe, wo nichts drin ist oder und nie was drin war. Anderes Problem habe ich vorhin schon angesprochen, ist, wenn ich jetzt irgendwann mal zu viele Studenten für mein System habe, dann muss ich alles rehashen. Und das ist ganz schön teuer, weil da muss ich jeden einzelnen Wert wieder neu verteilen. Alle rausschmeißen aus meiner Tabelle und eine neue anlegen. Das Beste wäre also, ich hätte eine ganz, ganz tolle Hash-Funktion. Und jetzt nicht erschrecken. Das ist, wie ich hier schreibe, ein Ausblick, damit Sie mal sehen, was Sie dann da in Algodot mitmachen wollen würden. Und dann nennt man so eine Familie von Hash-Funktionen, nennt man universell. Der Trick ist, man hat mehrere Hash-Funktionen. Und diese Menge von Hash-Funktionen heißt universell, wenn Folgendes gilt. Das hier sind zwei verschiedene Schlüssel, x und y. Das hier sind die gleiche Hash-Funktion. Das heißt, was ist das hier? Was bedeutet das? Was ist dann passiert? Haben wir das immer genannt, ja? Das ist eine Kollision. Das heißt, das ist eine Hash-Funktion h aus meiner Menge von Hash-Funktionen, die eine Kollision hat für diese Schlüsselpaare. Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt da jetzt so eine Mengenklammer drum mache und dann Betragsstriche? Was ist denn da, was steht denn dann da oben drauf? Genau, also die Anzahl der Hash-Funktionen, die diese Kollision erzeugen für dieses Schlüsselpaar. Ja, also ich gucke für zwei Schlüssel, wie viele meiner Hash-Funktionen haben hier eine Kollision und das ist die Anzahl der Kollisionen, die mit den Hash-Funktionen passieren. Was ist hier unten? Das ist die Menge der Hash-Funktionen mit Betrag drum. Wäre es dann die Anzahl der Hash-Funktionen? Dankeschön. Das heißt, ich habe hier die Anzahl der Hash-Funktionen, die Kollisionen erzeugen. Und hier habe ich die Anzahl aller Hash-Funktionen. Was ist denn das hier dann, wenn ich dadurch teile? Wo war es? Anteil? Genau. Also wer auch immer es gesagt hat, es war genau richtig. Das wäre also der Anteil an Hash-Funktionen, die für dieses Schlüsselpaar Kollisionen erzeugen. Und wenn das immer kleiner als 1 durch m ist, dann ist die Definition von dieser Menge, dann ist die universell. Ja? Das heißt, das ist so eine Funktion, die die Qualität von meinen Hash-Funktionen wiedergibt. Und sowas machen Sie dann in Algodat. Wir machen jetzt erstmal nur, und das werden Sie auch im Übungsblatt heute Abend kriegen, ganz stinknormales lineares Sondieren, Verketten und so weiter. Das müssen Sie dann erstmal üben. Gut. Was haben wir alles gemacht? Wir haben uns Arrays angeguckt, wir haben uns Listen angeguckt, erstmal nur grob, kommt nochmal weiter. Wir haben uns sogenannte Wörterbücher angeschaut, also was mit Schlüsseln, die vergleichbar sind und dann irgendwie sortiert und haben geguckt, was kann man damit machen. Dann haben wir eine Datenstruktur erzeugt, die ich dynamisch verändern kann, nämlich diese binären Suchbäume, und haben darin gearbeitet und mit dieser Datenstruktur alles gemacht, was ich so machen muss mit solchen Datenstrukturen zum Speichern, nämlich suchen, einfügen, löschen. Und dann haben wir uns angeguckt, wie könnte ich denn das mit Hashing machen, also dass ich hier weiß, wo habe ich den Studenten und seine Daten abgespeichert. Wir haben uns angeguckt, dass das Ziel natürlich wäre, keine Kollision zu haben und zwei Varianten von Kollisionsbehandlung, also Verkettung, offene Adressierung, nennt man auch Sondieren. Und dann haben wir als Ausblick kurz die universellen Hash-Funktionen angeschaut. Und damit sind wir am Ende des Kapitels. Mehr dazu, wie gesagt, im Algorithmik-Kapitel, spezielle Datenstrukturen, die meine verschiedenen Verfahren unterstützen wirken. Auch da gucken wir uns nochmal Arrays und Listen an. Genau. Noch irgendwelche Fragen? Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen.